Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mit dabei ist auch wieder Herr Professor Meyer. Und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder über die Retina sprechen können. Speziell sprechen wir, vielen Dank an der Stelle nochmal an Bayer fürs Möglichmachen, bevor ich es vergesse, über die Dosierung von Aflibercept 8 Milligramm und die Ausweitung der Therapieintervalle. Herr Professor Meyer, das ist ja ein bisschen anderes Paper, als man sich das sonst anschaut. Es ist ja nicht wirklich so, wie man sich sonst eine Studie vorstellen kann.
Richtig. Ich mache auch sehr viele Review-Arbeiten und ich sag mal so, wenn ich mir das angucke, die Results sind gerade, glaube ich, 10 Zeilen. Ja, das ist also relativ kurz, weil es aber kurz und knackig. Wie ich das eigentlich von dem Paolo Lancetta kenne. Ich kenne ihn persönlich sehr gut und wirklich eine gut herausgearbeitete Studie, die wirklich jetzt einfach mal die Besonderheiten in diesem Brief Communication von Aflibercept 8 Milligramm herausarbeitet, dass wir da eine reduzierte Clearance, also eine höhere, neudeutsch Durability, also eine längere Wirkungsweise haben. Und er hat das jetzt anhand eines mathematischen Modells entwickelt. Wir alle wissen, dass wir haben ja sozusagen so verschiedene Parameter. Wir haben die Pharmakogenetik, also die davon abhängig ist, wie groß ist das Molekül, wie hoch ist die Affinität zu den Rezeptoren, wie wird es dann abgebaut, also wie ist die Clearance-Rate, und dann als Gegenspieler zu dieser Pharmakogenetik von dem Molekül an sich gibt es dann die Pharmakodynamik. Das ist dann praktisch der Gegenspieler, also wie schnell kommt es dann wieder zum Anfluten von VEGF, was dann natürlich wieder zu einer erneuten Leckage und dann zu den erneuten Applikationen von den weitere Injektionen dann einfach für nötig macht. Wir wissen, dass die Moleküle in dieser Größenordnung in etwa eine Halbwertszeit so von 9 Tagen haben. Mhm. Hier wird auch angegeben so 9,1. Wir können das nachher diskutieren. Da kann ich Ihnen auch noch zeigen, dass wir eigentlich ganz ähnliche Sachen schon vor 10 Jahren auch in Bonn gemacht haben. Und auf dieser 9-tägigen Halbwertszeit und der applizierten Menge von 2 Milligramm kommt man dann eben sozusagen zu einer Wirkungsdauer beim Aflibercept von 2 Milligramm, den entsprechen ungefähr 12 Wochen. Also wir haben eine suffiziente Suppression von 12 Wochen. Und wenn ich jetzt sozusagen die dreifache Menge gebe, oder vierfache Menge, dann müsste mir, da sagen jetzt die Autoren, eigentlich wir zu einer Suppression von 15 Wochen kommen. Ich komme zu einer etwas anderen Berechnung, kann ich nachher auch nochmal sagen. Und sie diskutieren dann im Prinzip verschiedene Mechanismen, die dafür verantwortlich sind, das höhere Volumen, die andere Galenik, die man auch benutzt hat, dass man eben eine andere eine Pufferung vollzogen hat.
Aber Statistidin jetzt Arginin und statt Phosphat jetzt irgendwie die Histidin und Arginin-Hydrochlorid hier irgendwo. Für die Leute, die es interessiert.
Genau. Eigentlich, was wir sehen, dass wir, ich glaube, das Allerwichtigste ist, was wir hier sehen, dass wir mit der größeren Applikation von Antikörpern der vierfachen Menge nicht die vierfache Dauer haben. Ja, das ist also nicht das Vierfache, sondern wir gewinnen letztendlich von 2 Milligramm zu 8 Milligramm. Das sind eigentlich 4 Halbwertszeiten dazu. Mhm. Und meine Berechnung war jetzt einfach, wenn wir jetzt sozusagen bei Aflibercept 2 Milligramm 12 Wochen haben, das Dreifache und eine Halbwertszeit von 9 Tagen haben, dann sind das noch 3 mal 9, sind 27, sind eigentlich eben, das ist sozusagen nochmal 1 Monat drauf. Und das ist ja auch, was Sie dann eigentlich sagen in Ihrer Berechnung oder was wir als sehen, dass wir eigentlich statt den 12 Wochen auf eine Suppression von 20 Wochen kommen.
Es spielen da ja einige Faktoren rein. Die werden hier zum Teil als Konstanten angegeben, wie zum Beispiel ein Glaskörpervolumen von 4 Milliliter. Klar, man muss ja irgendwie einen Mittelwert haben, mit dem man auch rechnet. Natürlich unterscheidet sich das aber. Also wenn wir jetzt einen hochmyopen Patienten haben oder einen hochhyperopen Patienten, wird sich das natürlich unterscheiden. Das finde ich so ein Punkt da noch, der mich so ein bisschen gestört hat. Und was mich fasziniert hat, war halt auch, dass sie dann gesagt haben, bei 2 Milligramm können 12 Wochen erreicht werden, was ja schön ist. Aber auch das sehen wir ja nicht bei allen Patienten. Und mein Empfinden ist, dass man bei Patienten, bei denen man zwar sieht, okay, die 2 Milligramm wirken, aber die wirken uns nicht lang genug, dass man dann auch auf 8 Milligramm, Entschuldigung, hochgeht. Und da wäre dann natürlich spannend zu erfahren, erreicht man da dann 20 Wochen mit? Also das fände ich irgendwie einen sehr interessanteren Anhaltspunkt für eine weitere Studie, dass man eben gucken kann, bestätigt sich das dann in der Praxis? Haben Sie da eigene Erfahrungen mit gemacht?
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also wir haben jetzt eine ganze Reihe Patienten. Also ich sag mal, die ersten Switcher waren natürlich bei uns die Patienten, die wir mit 2 Milligramm behandelt haben. Wenn ich die per se, also wenn ich eine geringe erneute Sekretion von VEGF habe, pharmakokinetisch, dann kann ich natürlich das auch lange ausdehnen. Aber wenn ich Patienten habe, also die typischen Switcher für mich sind eigentlich diejenigen, wo ich eben nach angenommen sollten, die 8 bis hier angegeben 12 Wochen eine suffiziente Suppression haben, wenn ich das nicht erreiche, dass ich dann switche. Und meine Erfahrung ist auch, Patienten, die eine hohe oder wo ich nicht diese 12 Wochen erreicht habe mit 2 Milligramm, dass die auch bei 8 Milligramm dann eher schwieriger die 20 Wochen erreichen. Also es gibt sicher Patienten, die einfach eine höhere Basisform der Antikörper im Glaskörperraum benötigen, um zu einer suffizienten Suppression zu führen oder auch umgekehrt, wo es zu einer langsameren oder schnelleren wieder erneuten Produktion kommt. Das hängt ja immer von der Menge ab. Also wir müssen ja einfach überlegen, diese ganze Therapie, wir haben das für die AMD, wir haben das für die retinalen Diabetika, also wir haben das sind ja verschiedene Gefäßpathologien innerhalb der Netzhaut, unter der Netzhaut, in der Netzhaut, auf der Netzhaut, und Sie haben das eben ganz richtig gesagt. Es wurde natürlich erstmal subsumiert, dass man das Gullstrand-Auge zugrunde legt, dass man da eine 4 ml als Volumen annimmt. Wir haben das mal mit der Kölner Arbeitsgruppe mit Sascha Fauser zusammen untersucht, welchen Effekt wirklich die Größe des Glaskörperraums hat, ob es Phake- und Pseudophake-Augen sind. Und wenn man natürlich das Volumen berechnet, Sie haben das sehr, sehr schön gesagt, natürlich, das Volumen ist schon unterschiedlich, ob ich ein 21er Auge habe oder ein 30er Auge. Da haben wir schon signifikante Unterschiede und natürlich auch unterschiedliche Konzentrationen im Auge. Aber im klinischen Alltag spielt natürlich eigentlich das Gullstrand-Auge von 23,5 mm plus minus 1 mm, also von 22,5 bis 25 mm, das sind eigentlich die meisten Augen, die wir im Rahmen der des diabetischen Makuloödems oder der AMD, der feuchten AMD, das applizieren. Da spielt das eigentlich die Volumen, das Volumen nur eine geringe Rolle, sondern es sind einfach die Extremaugen, die extrem kleinen. Klammer auf, wo wir auch sicher sogar ein Problem haben können, überhaupt die 0,05 oder jetzt neu eben 0,07 ins Auge zu applizieren. Und bei hochmyopen Augen muss man natürlich umgekehrt sagen, das sind ja häufig Patienten, die gar nicht so viele von der CNV, gar nicht so viele Injektionen brauchen. Wir haben ja viele AMD-Patienten, die wirklich ihre 4-6 Wochen brauchen, aber bei einer myopen CNV, da reicht ja häufig, da macht man vielleicht erstmal eine Dreierserie, aber das ist ja eher ein Akutgeschehen von der Pathologie, das dann auch wieder zur Ruhe kommt. Und beim Diabetiker sehe ich das ja eher als chronisches Geschehen. Also ich muss eher sehen, wie hoch ist die Sekretion vom VEGF, wie stark ist die Suppression und welche Therapieintervalle muss ich hier ansetzen. Ich musste hier bei der Studie eben, wie gesagt, so ein bisschen schmunzeln, weil wir haben schon 2010 mal eine Studie veröffentlicht in Retina, wo wir Bevacizumab in einfacher und in doppelter Konzentration in den Glaskörperraum appliziert haben. Und da sind wir eigentlich zu ganz, ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen. Wir haben da auch eine Halbwertszeit bei einfacher Gabe von 8 Tagen, von bei doppelter Gabe von 11 Tagen haben wir festgestellt. Und durch die doppelte Antikörpergabe in den Glaskörperraum haben wir dann eben auch eine erhöhte Suppression eben von einer Halbwertszeit von rund 10 Tagen gefunden und haben postuliert, eben eine doppelte Menge, was schon eben damals ein Volumenproblem darstellt, das waren eben 0,1 in den Glaskörperraum, dass das kein gangbarer Weg war. Das war natürlich zu Beginn der Anti-VEGF-Therapie, wo wir gesagt haben, wie können wir es schon ausdehnen? Eine Volumenausdehnung und doppelte Menge hat es nicht gebracht. Der jetzt neue Ansatz eben von Bayer und Aflibercept ist natürlich viel weiterführend, weitergehender, weil sie gesagt haben, wir behalten das Volumen fast, ist es gleich, von 0,05 auf 0,07. Aber wir können durch die Verdichtung eine vierfach höhere Antikörpermenge in den Glaskörperraum applizieren und darüber natürlich dann auch viermal die Halbwertszeit dazugewinnen. Und das ist eben auch wie bei den in dem Paper postulierten 9 Tagen, also ganz ähnlich eigentlich, wie wir es gefunden haben, neunmal jetzt, wenn wir das jetzt eben von den 12 Wochen bei 2 Milligramm und jetzt haben wir noch praktisch dreimal eine Halbwertszeit drauf, 3 mal 9 sind 27, das sind im Prinzip 4 Wochen und dann komme ich natürlich ganz schnell und das sind 9, über 9 Tage, dann komme ich natürlich ganz schnell von den 12 auf die 18 respektive 20 Wochen, die einen signifikanten Unterschied bringen. Wenn ich ein Molekül ins Auge gebe, die doppelte Menge und es nur um eine Woche verlängere, da ist genau, was Sie sagen, die biologische Varianz viel zu groß, ja, weil ich dann Patienten habe, die per se eine höhere Antikörperkonzentration im Glaskörperraum brauchen oder eine höhere Clearance haben. Und da wird sich das nicht so deutlich niederschlagen. Vierfache ist signifikant.
Wobei das ja auch wirklich interessant ist, also dieses mathematische Modell, übrigens wäre sich das nochmal in tieferer Mathematik, ich finde, Sie haben das schon sehr schön erklärt, also dem konnte ich jetzt sehr viel besser folgen als dem Paper dann an 1, 2 Stellen. Vielen Dank dafür. Wer dem nochmal in tieferer Mathematik folgen möchte, kann sich ein in diesem Paper referenziertes Paper anschauen, wurde ein bisschen zurückerinnert an meinen Mathe-LK. Da geht's nochmal so richtig in mathematische Modelle und wie man das Ganze errechnet hat. Das ist sicherlich auch sehr spannend, wenn man sich mit der Thematik auseinandersetzen möchte. Genau. Was hier halt auch auffällt, ist, dass die 34,4% niedrigere Clearance halt auch wirklich einen Effekt hat. Und das bringt uns natürlich auch für die Praxis einiges, dass wir das eben im Hinterkopf behalten. Und in der Pulsar-Studie, also der Studie, die quasi die Wirksamkeit von Aflibercept 8 Milligramm über 96 Wochen untersucht hat, wurde dann ja auch im Durchschnitt ein Treatment-Intervall von 16 bis 20 Wochen erreicht. Und das hier ist jetzt quasi auch die mathematische Näherung daran, was ja dann auch nochmal so ein bisschen erklärt, okay, warum kommen wir auf diesen Wert und nicht eben auf einen höheren oder niedrigeren? Also da bin ich Ihnen echt nochmal kurz für die Erklärung dankbar, weil das ist gar nicht so leicht, da durchzusteigen. Trotzdem zeigt das aber einen ganz wichtigen Punkt auf, nämlich wir befinden uns jetzt an so einer Schwelle, ist so mein Gefühl, dass wir einfach schauen, okay, wir haben jetzt wirksame Therapien, wir müssen jetzt alles tun, um die Treatment Burden, um diese Belastung der Behandlung für die Patienten und den Behandler nochmal niedriger werden zu lassen. Und ich hoffe, da sind wir schon mal mit Aflibercept auf einem guten Weg. Und ich hoffe auch, da können wir in der nächsten Folge, in der wir über Tyrosinkinase-Inhibitoren sprechen, auch nochmal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal sehr herzlich für Ihre Expertise, Herr Professor Meyer. Und ja, wollte Sie zum Schluss eigentlich noch fragen, was Ihre Erfahrung damit ist und wie Sie das sehen, ob Sie jetzt irgendwie Lust bekommen, aufgrund dessen bei ganz viel mehr Patienten auf die Rezept 8 Milligramm zu spritzen. Das hätte ich noch interessant gefunden, wenn Sie dazu noch ein kurzes Statement hätten.
Ja, ganz vielen Dank. Ich muss sagen, das Aflibercept ist schon mal per se jetzt durch die längere Wirksamkeit gegenüber anderen Molekülen sicher das populärste Medikament, was ich so in unserer Gruppe in der Schweiz einsetze. Und wenn ich natürlich ein erfolgreiches Medikament habe, was schon nachweislich über 12 Wochen eine gute Wirkung bringt, dann bin ich natürlich jetzt mehr als geneigt, das bei 8 Milligramm auch einzusetzen, weil ich dann eben das eine längere Wirkungsdauer für die Patienten habe. Das erhöht die Patientenbindung, das reduziert den Burden of Treatment, das heißt die Belastung für den Patienten. Das sind ja eben chronische Patienten, die das doch über einen langen Zeitraum brauchen, erheblich. Und eben bei vielen schaffen wir das dann eben doch eben genau auf diese 20 Wochen zu kommen. Das sind dann, ja, dann hat man mehr oder weniger alle knapp halbe Jahr nochmal eine Injektion. Und das finde ich gerade auch bei letzten Augen extrem wichtig. Also gerade wenn ein Auge doch mit der Zeit in eine Vernarbung übergegangen ist und man an dem letzten Auge, ich sage es immer zu den Patienten, das ist ein Auge nicht, da soll nichts passieren, sondern da darf nichts passieren. Und da will ich auch dann nach einem halben Jahr nicht nur den Patienten mal im OCT sehen, dass das ruhig ist, sondern ich finde das auch sehr beruhigend für die Patienten, wenn man sagen kann, jawohl, wir haben ein Medikament, das können wir alle 20 Wochen applizieren. Wir haben damit eine suffiziente Suppression der VEGF-Produktion. Wir können damit die Netzhaut trocken halten und können damit sicherstellen, dass es nicht zu einem Wiederaufflammen der Erkrankung ist. Denn häufig ist ja so, wenn das über lange Zeitraum mehrfach schon mal passiert ist, dass es dann doch so treppenweise zu einem Visusabfall kommt. Ich habe jüngst gerade auch eine Patientin gesehen, die auch noch eine Blutverdünnung hat, wenn die dann zum Beispiel durch im Aufflammen auch noch eine subretinale Blutung bekommen, dann ist das natürlich verheerend für die Patienten, dass es dann mit einem absoluten Visusverlust endet. Und da bietet ein solches Medikament unheimlich viel bei den vielen chronischen Patienten, die zu beruhigen und ihren Visus stabil zu erhalten.
Vielen herzlichen Dank Ihnen für das Statement noch und danke auch nochmal für Ihre Zeit. Ich freue mich auf die nächste Folge, die wir miteinander aufnehmen und ja, bin gespannt, was dabei so rumkommt. Bedanke mich an der Stelle schon mal bei Bayer für das Möglichmachen dieser Aufnahme und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie immer noch dabei sind. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche auch wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.